Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Manchmal braucht es nur noch einen Schritt. Und dann wird vielleicht aus einem Gedankenexperiment tatsächlich Realität. Manche kennen das vielleicht mit dieser Frage, was passiert, wenn ich noch diesen einen Schritt weitergehe? Was passiert denn dann? Ist dann alles vorbei, je nachdem, wo ich stehe? Oder traue ich mich tatsächlich endlich mal was, weil ich diesen Schritt tatsächlich gehen kann, was ich mich vorher nicht getraut habe? Nora, gab's irgendeinen Punkt für dich während der Recherchen, sagen wir mal im deutschen Erotikmilieu oder Rotlichtmilieu, wo du das Gefühl hattest, du stehst jetzt an einem Punkt und brauchst eigentlich nur noch diesen einen Schritt weitergehen und würdest etwas machen, was für dich neu oder ungeahnt oder ungedacht vorher war?
Das gab es ehrlich gesagt immer wieder. Manchmal habe ich diesen Schritt getan und an manchen Stellen dann auch nicht. Ich meine, wenn man in einem Sexkino steht, die Gänge sind sehr düster und man gerät in einen Raum, in dem eine Orgie, gelinde gesagt, stattfindet und man ist die einzige Frau, die bekleidet anwesend ist, dann ist man natürlich in so einem Moment, der was sehr Kippeliges hat, wo man jeden Moment über den Abgrund rüberkippen kann. Da bin ich nun eher nicht weiter vorgegangen, sondern sehr schnell wieder rausgegangen. Aber solche Momente gab es natürlich da immer wieder. Das ist ja etwas, womit auch dieses Erotikgewerbe spielt, dass man immer wieder, Versuchung ist das falsche Wort dafür, aber
ja, Grenzauslotung oder sowas.
Genau, Grenzen ausgelotet werden, Grenzen überschritten werden, um dann wieder den nächsten Kick zu bekommen.
Nora Bosson hat das Buch geschrieben, Rotlicht. Das erscheint in ein paar Tagen und ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Die Radio Wissen.
In diesen Tagen oder in ein paar Tagen wird dein Buch Rotlicht veröffentlicht. Am Anfang darfst du dir bei uns was wünschen. Und zwar haben wir uns drei grandiose Aktivitäten ausgedacht, von denen du dir eine aussuchen darfst.
Wunderbar.
Ja, hier steht, moin. Hier kommen drei Vorschläge für Aktivitäten mit Nora Bosson. Erstens, mit Erika Lust ein Porno drehen.
Okay, das ist doch schon mal was.
Schon mal drüber nachgedacht, wenn ich das richtig weiß. Warte, das ist diese schwedische Regisseurin, die sich sehr um den feministischen Porno verdient gemacht
hat. Genau, und da auch durchaus ein bisschen interessantere Bilder findet als der Durchschnittsporno. Das hieße jetzt Variante 1, dass ich mit ihr drehe oder dass ich vor der Kamera stünde?
Ja, das ist eine gute Frage. Bei der Formulierung ist beides drin. Was wäre denn für dich vorstellbar?
Mit ihr mal drehen, fände ich schon ganz reizvoll. Jetzt vor der Kamera würde ich vielleicht erstmal drauf verzichten.
Nachvollziehbar, ja. Ist das Teil der Recherche, dass du irgendwann sagst, da gibt es eine Regisseurin, die auch nicht ganz unbekannt ist, du guckst dir die Sachen von ihr auch mal an, einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie kann es auch anders aussehen?
Ja klar, das ist ja total wichtig und es gibt nun nicht so wahnsinnig viele Perspektiven und Blickwinkel, die von Frauen für Frauen geschaffen sind in diesem Bereich. Da ist man ganz froh, wenn man sowas auch mal findet. Das ist erstens erfrischend, zweitens öffnet es auch den Blick unglaublich. Also geht halt weg von den klassischen Stereotypen und spielt mit Geschlechterzuweisung, mit Rollen, mit dominant, devot Platzierung, mit schüchtern, herausfordernd. Also da geht wirklich für mich auch was auf, auch wenn ich jetzt nicht jeden Abend sowas gucken müsste, aber das hat einfach einen ganz anderen ästhetischen Anspruch. Und wenn man sich sonst so die ganze Zeit mit dem klassischen Rotlicht beschäftigt, ist man ganz froh, sich mal für 45 Minuten mit sowas verlustieren zu können.
Zweite Möglichkeit, wir bleiben beim Film, ein Drehbuch für David Lynch schreiben.
Oh ja, das würde ich in der Tat doch noch mal ein bisschen spannender finden.
Weil?
Weil ich über David Lynch meine Magisterarbeit geschrieben habe und das habe ich natürlich gemacht, weil ich ihn unglaublich spannend finde als Regisseur. Also in seinem ganzen Werk von der Serie Twin Peaks über die späten Filme, die frühen Filme, aber auch Eraserhead, also mit so einer wirklich düsteren Ästhetik, gleichzeitig aber auch eine Radikalität, dann dieses stets nicht ganz auflösbare seiner späteren Filme. Also man versucht einer Pointe, einer Auflösung nachzugehen, aber man greift immer daneben und ich finde ihn ganz beeindruckend. Also von daher würde ich das durchaus sehr gerne machen.
Geht das für dich eigentlich zusammen? Auf der einen Seite so ein bisschen dieses Faszinierende des Düsteren bei Lynch und auf der anderen Seite Rotlicht hat ja auch was Düsteres oder sind das für dich eher zwei getrennte Paar Schuhe?
Nö, das geht ja sehr gut zusammen. Also gerade in Twin Peaks spielt ja auch das Rotlicht eine gewisse Rolle. Es gibt die Serie, aber es gab danach noch einen Film, wo diese ganze Verästelung des Rotlichts in diese kleine Stadt hinein, auch gerade mit der damals in den späten 80ern ermordeten Laura Palmer, die an jeder Bushaltestelle hing, die ist ja in der Auflösung ganz tief reingerutscht in dieses Rotlichtmilieu. Und das hat bei Lynch gleichzeitig, genauso bei Blue Velvet, das ist ja auch ein klassischer Film, der damit spielt, mit der Anziehung, mit der Abschreckung, mit der Abstoßung und der ein bisschen klügere Varianten findet als jetzt Pretty Woman oder so, wo es einfach nur verkitscht wird und ja, die Straßenprostituierte.
Pretty Woman hat auch ganz viel düstere Momente.
Ja, die Zähneputzszene zum Beispiel. Aber ja, also das ist dann eben die Variante, die klassische Variante aus Hollywood, noch ein bisschen witziger bei Billy Wilder mit Straßenmädchen Irma LaDuce. Aber das ist halt so die klassische Frau wartet auf den Prinzen mit dem weißen Pferd. Das ist, glaube ich,
schon etwas stark im alten Rollenklischee.
Ja, und jetzt auch nicht ganz so der Realität nahestehend.
Dritte Möglichkeit ist, wir bleiben nochmal beim Film, aber wir werden etwas hochliterarisch. Doku über den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb drehen.
Nee, das von allen drei Varianten am wenigsten. Dann definitiv
warum?
Lieber den Porno.
Warum?
Ja, weil ich, ja, die Doku, mir reicht es eigentlich schon, wenn ich das im Fernsehen sehe. Das ist halt so, das kenne ich, da muss ich jetzt nicht, da ist so für mich der Erkenntnisgewinn, glaube ich, der geringste.
Das heißt, wenn du dir eins von den dreien aussuchen müsstest?
Auf jeden Fall Lynch.
Lynch?
Ja, ganz eindeutig.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk, Nora Basson ist zu Gast. Du hast gerade das Buch Rotlicht veröffentlicht oder das kommt raus in diesen Tagen. Und schon das erste Zitat, tja, weiß nicht, macht eigentlich nicht mehr so richtig Lust. Da steht vorne drauf, die Wahrheit der Erotik ist tragisch.
Von Georges Bataille. Da wurde noch mal ein bisschen Bildungshuberei betrieben ganz am Anfang.
Wer hat das entschieden, dass das vorne rein muss?
Ich.
Weil?
Weil ich finde es, tragisch ist ja auch erstmal noch nicht nur düster.
Ja, das
stimmt.
Also
die Tragik hat ja auch was Melodramatisches im Zweifelsfall. Ich finde, das sagt, es gibt dem Ganzen eine Tiefe. Also das ist etwas, was ich in dem Erotik-Business nicht immer gefunden habe. Manchmal ist es ja auch einfach nur noch eine wirklich glatte Oberfläche, mit der man einmal so rüberpoliert. Das finde ich viel schlimmer. Und wenn es noch tragisch ist, dann bedeutet es, dass es uns noch irgendwie berührt.
Gab es für dich irgendwann mal eine schöne Erfahrung?
Ja, gab es auch. Also klassisch sozusagen, wo ich wirklich ein ganzes Gewerbe ganz schön fand, war mein Ausflug in die zur Tantra-Massage. Das ist einfach so das Gegenteil von dem, was ich sonst erlebt habe. Es ist Entschleunigung, es ist man kommt zu sich, man findet den Körper wieder und verliert ihn nicht komplett. Es wird überhaupt nicht mit Macht gespielt oder mit Überlegenheiten, mit Aktionismus oder sowas. Das ist, ja, das war ganz schön. Aber auch viele Gespräche und selbst die Gespräche, die vom Inhalt her gar nicht so schön waren. Aber was mich sehr gefreut hat, war, wie offen die Menschen mit mir geredet haben. Ich bin da hingekommen als Journalistin. In den Etablissements habe ich mich häufig nicht zu erkennen gegeben, aber mit den Interviewpartnern habe ich das natürlich vorher geklärt. Und wie sehr sie mir ihre Geschichte erzählen wollten. Und das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, weil wenn man damit konfrontiert ist, dann fragt man sich natürlich auch, okay, was kann ich jetzt eigentlich tun? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann das nicht einfach nur so hinnehmen, aber was kann ich eigentlich tun? Und wenn dann diese Leute erleichtert sind oder froh sind, ihre Geschichte überhaupt einfach mal zu Gehör bringen zu können, dann ist das so
eine gute Begegnung auf jeden Fall.
Eine gute Begegnung und man hat so einen Moment lang das Gefühl, dass es den Beruf, den man ausübt, vielleicht doch nicht der allerfalscheste der Welt ist.
Hast du irgendwann für dich feststellen können und das in Worte greifen können, was für dich Erotik dann ausmacht?
Für mich macht es aus, dass es ein Gegenüber gibt, dass es eine Geschichte gibt, also es ist nicht einfach nur der glatte Körper, sondern es ist etwas, was darüber hinausgeht. Also dann eben, wenn man es in großen Worten benennen will, so den anderen berühren, aber eben auch sein Wesen berühren und seine Person berühren. Und das hat natürlich auch was mit Projektion zu tun, aber trotzdem wirklich dem anderen in der Art, wie er ist, Raum zu geben. Und dann, finde ich, wird für mich eigentlich Erotik erst spannend. Das ist dann das Gegenteil von dem, was man bei einem Quickie normalerweise bekommt oder was man auch häufig im Rotlichtmilieu erwerben kann.
Weil jeder ganz bei sich ist und auf die eigene Lustbefriedigung einfach geht.
Ja, das ist ja noch das Beste, aber weil es viel um Benutzung geht, weil es darum geht, eigentlich möglichst schnell zu irgendeiner Form des Orgasmus zu kommen und der andere eigentlich nur noch
Mittel zum Zweck
ist und natürlich nicht keine Tiefe bekommt als Person. Und das kann man natürlich auch in solchen Gewerben nicht unbedingt erwarten. Aber das ist für mich dann einfach keine Erotik, sondern das ist reine Lust oder Wollust.
Du hast das vorhin schon angedeutet. Gibt es sowas aus den ganzen Stationen? Wir gucken auf ein paar sicherlich auch noch detaillierter drauf, wo für dich diese Grenzerfahrung am stärksten spürbar war?
Diese ganze, ja, also in den Momenten, in denen ich selbst involviert hätte sein können, also im Sexkino, wo nicht den anderen Anwesenden nicht klar war, dass ich da als im besten Sinne des oder im schlimmsten Sinne des Wortes Embedded Journalist unterwegs war. Im Swingerclub, wo ich natürlich auch einfach als ganz normaler Gast da war und wo jederzeit dieser eine Schritt, ich meine, ich da mit meinem komischen Frottee-Handtuch, das ich mir irgendwie umgezurrt hatte und diesen seltsamen Badelatschen, die man da tragen soll, was irgendwie die Erotik jetzt auch nicht gerade erhöht. Aber natürlich hätte ich mich jederzeit dieses Handtuch fallen lassen können und mich zu den anderen auf diese komische Matte werfen können. Also da war ich ja nicht so eindeutig
in deiner Rolle.
In meiner Rolle Außenstehende oder so. Und das waren so Kippmomente und war interessant.
Als Leser sind natürlich auch, fand ich zumindest beim Lesen, diese Momente relativ krass, wo alles sozusagen zusammenkommt. Also ich denke an sowas wie die also die Kurfürstenstraße in Berlin, das ist der Drogenstrich. Oder auch diese Debatte rund um den Dortmunder Straßenstrich, da erläuterst du unter anderem, dass viele aus einem kleinen Dorf oder Fort in Bulgarien sozusagen rübergekarrt werden, weil man so das Gefühl hat, das ist so die, keine Ahnung, multiperspektivische Hoffnungslosigkeit und da kann man ganz wenig noch dran machen.
Ja, absolut. Also man kann einfach nicht mit einer Aktion was dran machen, sondern es ist einfach so verzahnt. Also weil man kann die Frauen dann von dem einen Strich zum anderen vertreiben, aber solange man in dem Fall, wenn man jetzt Dortmund nimmt, nicht das Problem in Bulgarien löst, dass diese Menschen da, diese Familien zusammenhänge oder die ganze Verbände völlig perspektivlos sind, dass sie Kühlschränke aufschrauben, um daraus dann noch das Metall rauszuzippeln, um das zu verkaufen, um damit die Familie zu ernähren. Wenn das ihr Lebensunterhalt ist, dann ist natürlich naheliegend, dass sozusagen es eine schreckliche, aber gleichwohl eine Perspektive ist, eine der Frauen auf den Strich nach Dortmund zu schicken, wo sie dann 20 Euro die Stunde verdient. Und das sind natürlich wiederum Preise, die man sich gar nicht vorstellen möchte. Ich meine, 20 Euro für das, was diese Frau dort tut, ist einfach ein vollkommener Verfall, auch ein Respekt der Frau gegenüber, dieser Tätigkeit gegenüber, der Intimität als solcher gegenüber. Aber da sind einfach die Probleme so verzahnt, dass man nicht einfach nur es reicht nicht, eine Sozialarbeiterin hinzuschicken, die sie mit Kondomen versorgt und ihr vielleicht noch eine Tasse Kaffee gibt, auch wenn das für sich genommen auch hilfreich und sinnvoll ist.
Nein, es ist nicht falsch, genau. Es ist nicht falsch oder so.
So, es ist einfach, es geht viel weiter. Und da ist es fast so wirklich, dass man so diese ganzen Metastasenbildungen sieht von diesen Miseren, die immer weiter reichen.
Wie hast du das geschafft, da nicht auch in diesen Impuls zu gehen, unbedingt helfen zu wollen?
Naja, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich glaube, dass meine Möglichkeit der Hilfe die ist, zuzuhören und das aufzuschreiben und diesen Frauen eine Stimme zu geben. Und das ist, ja, also ich kann mich natürlich da auch ehrenamtlich engagieren, am Dortmunder Strich nicht mehr, weil es den nicht mehr gibt. Ich kann mich natürlich auch an die Kurfürstenstraße stellen und den Frauen Kaffee austeilen. Ich glaube aber, dass das wiederum andere Menschen besser können als ich, weil sie einfach erfahren sind im Umgang mit Leuten, mit solchen schwierigen Krisensituationen, die dann vielleicht dort auch entstehen. Und das, was ich vielleicht ein bisschen besser kann als andere, ist eben aufschreiben und Geschichten erhören und erfragen. Und dann ist das eigentlich, glaube ich, die beste Hilfe, die ich geben kann, aus dem, was mir an Fähigkeiten zur Verfügung steht.
Du hast insgesamt ungefähr ein Jahr, hast du gesagt, recherchiert, so im Rotlichtmilieu. Warum dieser Trip quer durch Deutschland? Du warst in Dortmund, Berlin, verschiedenen anderen Orten, Hamburg, Reeperbahn natürlich. Also warum der Trip quer durch Deutschland?
Naja, ich will ja nicht nur das Berliner Rotlicht aufzeigen. Und es gibt ja auch wirklich Unterschiede. Also ich meine, die Hamburger Reeperbahn ist nochmal ganz anders als das Frankfurter Rotlichtmilieu. Die Hamburger Reeperbahn ein bisschen so wie so ein fast UNESCO-Status zuordnen.
Kultur- oder Naturerbe?
Ja, sowohl als auch vielleicht. Aber es ist einfach, es ist so eine Touristenmeile, wo ich dann auch, weiß ich nicht, in diesen Sexshops dann das verschüchterte ältere Ehepaar gesehen habe. Doch, Hamburg-Ausflug. Vorher waren sie irgendwie im Musical und jetzt sind sie wieder in St. Pauli und gucken da mal rein. Also es zieht nochmal ganz andere Leute an. Es ist auch viel sicherer, würde ich sagen. Also da schieben dann auch tagsüber Frauen die Kinder wegen durch die Gegend und so. Und das Frankfurter Rotlichtviertel ist, ja, da muss man halt aufpassen, dass man nicht in irgendeine Spritze reintritt. Sehr viel rauer. Und wiederum Berlin, wo es so zerfasert ist. Es gibt natürlich den großen Kurfürstenstraßenstrich. Es gibt aber ganz viele Etablissements, die auch weggewandert sind. Charlottenburg war mal so ein Hotspot. Da ist auch mittlerweile nichts mehr. Also wo man natürlich auch die Veränderung dieser Stadt noch mal miterlebt. In Dortmund dieser einst größte Straßenstrich Deutschlands, der mittlerweile
an so einem Baumarkt
wurde.
War das, ne?
Genau. In so einem schönen, etwas abseits gelegen, da wo man
in
dann
der Nordstadt oder ein bisschen raus aus der Nordstadt.
Genau,
oder in der
Werkzeugkasten kaufen und dann nochmal eine Runde in der Hornbachschleife drehen. Das ist wiederum was ich dann in anderen Orten nicht hätte beobachten können. Ich war ja auch in der Schweiz. Die Schweizer sind ja auch noch mal speziell. Ich war gerade wieder in der Schweiz letztes Wochenende und unterhielt mich mit meinem Cousin über
das Rotlicht in Zürich.
Das Rotlicht, nee, darüber haben wir uns schon ausgiebig unterhalten. Jetzt haben wir uns so mal über Frauen und die Schweiz unterhalten. Ich meine, die haben ja auch nicht gerade das Frauenwahlrecht als allererste erfunden. Also wie das eigentlich so eine seltsame Mischung aus irgendwie sehr libertär und liberal und dann aber auch wieder ganz konservativ. Also es hat sozusagen auch fürs Rotlicht, fand ich das auch sehr interessant, da demjenigen zuzuhören, der einfach die ganzen Pornokinos in die Schweiz gebracht hat, als Vorreiter.
Was hat der von Sicht auf die Dinge?
Ich habe ihn eigentlich als relativ politisch empfunden. Er hat das immer abgestritten. Also er ist so ein 68er-Typ einfach. So, würde sagen, so diese Sexwelle, die war ja auch nicht nur jetzt zur Frauenbefreiung, sondern auch ein bisschen zur Befreiung der Oberbekleidung von Frauen. Wo man dann eher Brüste auf irgendwelchen Magazinen hatte und das dann sozusagen als große feministische Fortschritte gesehen hat. Das kann man ja alles ein bisschen hinterfragen. Und er war aber eigentlich relativ abgeklärt. Also er hat schon gesagt, er macht das wegen des Geldes. Er hatte Schulden irgendwann mal und dann musste er sich halt was einfallen lassen.
Sag nochmal eben Namen.
Eddie Stöckli. Hm. Der hat sowohl Kinos in der Schweiz gehabt, hat auch immer noch welche, sind jetzt nicht mehr so interessant, weil man YouTube ja auch zu Hause hat mittlerweile. Aber da auch diese ganze Veränderung, also in den 70er, 80er Jahren, als es nicht so leicht mit dem Handy war, irgendwie ein privates Porno zu erstellen und man sie nicht per YouPorn sich irgendwas anschauen konnte und es jetzt ja auch noch nicht mal VHS-Kassetten gab. Also man konnte ja noch nicht mal, ich weiß gar nicht, wann die aufkamen, aber habe ich, glaube ich, nachrecherchiert fürs Buch, aber nicht mehr im Kopf. Aber das heißt, man musste wirklich in dieses Kino gehen. Man musste sich irgendwie, also wenn man es denn wollte, aber man stand dann auf der Straße. Genau. Es war jetzt nicht, das konnte man nicht zu Hause einschalten. Mhm. Und wie sich das alles so gewandelt hat, das fand ich schon sehr interessant und wie das dann auch immer wieder mit dem mit der gesellschaftlich anerkannten Moral ausdebattiert wurde und diskutiert wurde und dann auch juristisch ihm nachgegangen wurde und von der Stadt. Und das aber gleichzeitig immer wieder auch zur weiteren Öffnung und Liberalisierung von dem, was man als hinnehmbar akzeptiert geführt hat.
Heißt das auch so ein bisschen, du hast geguckt, also da so ein Stück, ich weiß nicht, geschichtlichen Abriss ist jetzt ein großes Wort, aber das so die gesellschaftlichen Veränderungen sozusagen auch über dieses Thema mit sichtbar zu machen, war das auch ein Stück Ziel?
Das war auf jeden Fall das, was mich interessiert hat an dieser ganzen Geschichte, also gerade bei ihm und diesem Bereich, der ja noch nicht so sehr wie jetzt Prostitution wirklich ans Eingemachte geht. Natürlich ist Pornografie, dreht man ja auch nicht mit hochgeschlossenen Häkeljäckchen, sondern klar, da arbeiten auch Frauen und Männer relativ nackt und relativ engagiert. Aber trotzdem ist es noch eine, ja, also da gibt es noch eine sanftere Variante des Ganzen. Und da wirklich zu schauen, das ist natürlich auch etwas, was mehr Leute zugeben, also auch wenn es immer noch wahnsinnig viele Leute gibt und früher wahrscheinlich noch mehr gab, die abstreiten, Pornografie zu konsumieren, aber das gibt man viel eher zu, als zu sagen, ja, und ich war letzte Woche im Sexkino oder im Bordell oder auf dem Straßenstrich oder ich habe mir ein Escort Girl oder ein Escort Boy bestellt. Da ist natürlich, das ist sozusagen heutzutage fast ja, gang und gäbe. Also ich glaube, da muss man sich nicht mehr groß für schämen.
Wie ist die Idee dazu gekommen, zu sagen, du widmest dich diesem Thema nochmal dermaßen intensiv?
Das war, ich habe ja mal für die Zeit so eine Stundenhotel-Reportage geschrieben. Da hatte mich interessiert, überhaupt, dass es das noch gibt. Also für mich war dieses Wort völlig aus der Zeit gefallen. Es gehörte eher so, genau. Und es gehörte eher in so französische Filme, definitiv schwarz-weiß, irgendwann in den 60ern gedreht. Aber die gibt es tatsächlich noch. Und dieser Anachronismus hat mich wahnsinnig gereizt. Und es gab aber immer wieder dann auch Nachfragen und es hat mich auf der einen Seite gereizt, tiefer einzusteigen. Auf der anderen Seite muss ich ein bisschen sagen, dass ein Freund mich auch ein bisschen überredet hat oder mir da zumindest sehr zugeredet hat. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er einfach mal sehr gerne in ein Sexkino wollte und mir dann gesagt hat, dass es wahnsinnig spannend wäre, wenn ich da drüber recherchieren würde.
Hast du ihn mitgenommen, als ihr dann ins Sexkino gegangen seid?
Er hat sich dann sehr netterweise aufopfernd als Begleiter anempfohlen und wir waren dann zusammen in einem Sexkino und so begann es eigentlich.
Hat das für euch funktioniert, da zu zweit reinzugehen? Das ist ja auch, ich weiß nicht, sowas muss eine Freundschaft ja auch aushalten.
Sowas muss eine Freundschaft auch aushalten. Also es war schon schwierig. Allein, muss ich sagen, wäre ich nicht mehr rausgekommen, glaube ich. Also es war schon wichtig, weil ich dann den Männern nicht klar genug hätte machen können, dass ich da wirklich nur zum Gucken bin und dass ich einen Begleiter habe und dass ich nicht, also wenn man als Frau sich
da reinbegibt. Ich stehe da nicht zur Verfügung sozusagen.
Genau, das ist da eigentlich nicht vorgesehen. Wenn man da sich reinbegibt, dann dann ist man freiwillig.
Ja.
Das heißt, es war schon wichtig, dass er dabei war. Aber ja, klar, es verändert was. Es ist irritierend. Man muss irgendwie.
Habt ihr das mal reflektiert? Du nimmst ja immer mal wieder Freunde mit, einfach auch um Zugang zu den Milieus zu bekommen. Mhm. Habt ihr das im Nachgang reflektiert?
Ja, eigentlich mit allen. Also es war sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, es war bei allen doch zumindest irritierend. Und es hat schon nochmal die Beziehungen unter uns ein bisschen verschoben.
Teilweise
übergriffig ist zu viel gesagt, aber es wurde sozusagen dadurch, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigte, schien es bei vielen, die ist ja sozusagen für vieles offen und da sind ja die Übergänge fließend. Bei anderen hat es auch eher genau gegenteilig sozusagen zu so einer verschreckten Abkehr geführt und dann so, oh Gott, das hat mich eigentlich alles überfordert und jetzt will ich erstmal gar nichts mehr damit zu tun haben. Sehr unterschiedlich. Also ich glaube, das sind sehr unterschiedliche, die Leute sind ja auch unterschiedlich offen. Einige waren vielleicht schon mal in irgendeinem Etablissement, für die anderen war es das erste Mal. Einige sind cooler mit ihrer Sexualität, andere nicht so sehr. Und so weiter. Also da reagieren, glaube ich, wirklich die Leute sehr unterschiedlich. Aber was bei allen so war, bei fast allen, dass sie sehr drauf angesprungen sind und dass sie...
Echt? Keiner hat gesagt im Sinne von, weiß nicht, brauche ich nicht, kann ich nicht vereinbaren mit mir oder so, sondern sie sind alle mitgekommen?
Ein einziger hat abgesagt, 24 Stunden vorher, nachdem er mir zugesagt hatte. Und er wusste nicht so richtig, wie er es dann mit seiner Frau erzählen soll, dass er mit mir da auf Recherche geht. Aber alle anderen waren geradezu beleidigt, dass ich sie nicht früher gefragt habe, ob sie mitkommen wollen.
Okay. Hast du von vornherein klar gemacht, was deine Rolle ist? Oder hast du das auch absichtlich so ein bisschen im Ungefähren gelassen, um mal zu gucken, wie die befreundeten Männer darauf reagieren? Du kannst ja vorne sagen, hey, das ist reine Recherche und da sind für mich klare Grenzen. Das macht natürlich auch einen Spielraum zu. Oder hast du bewusst gesagt, ich thematisiere das mal nicht und nehme es mit als Erfahrung?
Ich habe schon gesagt, dass es eine Recherche ist, aber es kommt ja immer darauf an, wie laut man es sagt. Mhm. Und man merkt ja auch ein bisschen, ob das Gegenüber es hört oder überhören möchte. Und einige haben es überhören wollen und dann habe ich nicht nochmal insistiert. Bis zu einem gewissen Punkt irgendwann muss ich dann manchmal auch intervenieren. Aber ja, es war, glaube ich, für viele so die Möglichkeit, über mich, also über eine Frau und dann irgendwie ist es auch nicht ihre Sache, sowas auszuprobieren, was sie eigentlich wirklich reizt und was für viele dann aber auch ernüchternd war, als sie dann dort tatsächlich waren. Die haben sich das auch häufig erotischer, flirrender vorgestellt und
als es dann wirklich war
und das ist natürlich schon auch häufig, ja, ist entweder sehr düster oder sehr schmuddelig oder sehr abgewaschen, also sehr monoton. Es ist nicht Tausend und eine Nacht unbedingt.
Aber das heißt auch, da ist nie, da ist nie was passiert sozusagen.
In diesen
Recherchereisen.
Die letzte Geschichte lasse ich ja offen.
Genau. Das ist, glaube ich, ihr kauft euch zwei Mädels für 200 Euro als Pärchen.
Nee, ein Mädel.
Ein Mädel, okay, genau. Und dann redet ihr erst mit dir und dann ist es aber relativ, dann ist klar, das ist nicht auserzählt sozusagen.
Genau, und das muss kannst, ich natürlich
das
auch.
Das kannst du jetzt hier nachholen.
Ja. Nee, das ist natürlich gewollt ausgelassen.
Ein bisschen, um damit zu spielen.
es ist ja bei, zum Beispiel bei Kurzgeschichten sagt man ja auch immer, dass das offene Ende meistens dem geschlossenen Ende überlegen ist. Und den Lesern soll ja auch noch ein bisschen Fantasie freigelassen werden. Und die dürfen dann weiter spinnen, was sie sich so vorstellen möchten.
Lass uns einmal nochmal gucken, neben der Recherche und neben dem Buch, da steckt ja auch die gesellschaftliche Debatte dahinter, die wir in den vergangenen Jahren geführt haben. Auch immer viel hier auf D-Radio Wissen, die Frage der Prostitution, legal oder nicht, machen oder sein. Hast du eine Haltung dazu definitiv?
Ich habe eine Haltung, aber ich habe keine definitive Antwort, weil ich glaube, dass beides Vor- und Nachteile hat. Wenn man etwas verbietet, schafft man es damit ja nicht ab oder macht es irgendwie besser, sondern dann wird es einfach in Bereichen fortgesetzt, die noch schlechter, noch düsterer sind, noch schlechter zu kontrollieren, überwachen, auch dass man allein mit Hilfe dort hinreicht. Das ist eigentlich dann fast noch mehr ins Unmögliche getrieben. Umgekehrt ist rein zu legalisieren, bedeutet auch, dass man es ein bisschen Stück weit legitimiert. Und ich hatte am Anfang, als ich in diese Recherche reingegangen bin, eigentlich so einen grundsätzlichen Legalisierungswunsch, weil ich es eigentlich immer ganz gut finde, wenn so viel wie möglich Dinge legal sind und überhaupt
jeder selbst und eigenverantwortlich auch entscheiden kann.
Genau, dass einfach jeder sein Leben so lebt, wie er es will. Und wenn jemand gern zu Prostituierten geht, soll er das machen. Und wenn jemand sich gern selbst prostituiert, soll er das auch machen. Nach diesem Jahr war ich mir da nicht mehr so ganz sicher.
Weil die Strukturen nicht so viel wahrscheinlich Freiwilligkeit zum Vorschein bringen, ne?
Exakt, es gibt natürlich Freiwilligkeit, aber das macht jetzt nicht den großen Teil des ganzen Spaßes aus. Und ich auch einfach bestimmte Respektlosigkeiten gesehen oder erzählt bekommen habe, die ich in dem Ausmaß nicht erwartet hätte. Naja, zum Beispiel, dass ein Mann versucht, eine Frau immer weiter runterzuhandeln. Er weiß, sie ist drogenabhängig. Er fährt dann einfach nochmal 3 Schleifen mehr um den Block, bis sie so dringend ihren Stoff braucht, dass sie nochmal 10 Euro runtergeht mit dem Preis. Wir reden von Preisen zwischen 30 und 40 Euro für Geschlechtsverkehr. Und das finde ich einfach schon heftig. Also da wird mir sehr übel und unwohl. Und das finde ich dann irgendwie nicht mehr so wahnsinnig witzig. Also am Anfang, wie gesagt, dachte ich, alles super. Und meine Vorstellung war, es muss einfach mehr Prostituierte für Frauen geben. Und das ist ein Unding, dass wir uns das viel weniger kaufen können, dass es viel weniger normal ist, dass wenn eine Frau stressigen Job hat vielleicht und auf Geschäftsreisen ist und sich ein bisschen einsam fühlt im Hotelzimmer, dass die dann nicht einfach so einen kleinen Prospekt, der schon vielleicht schon im Hotel liegt, durchblättern kann und sich dann irgendwie einen netten, sympathischen,
attraktiven Mann. Aber wäre das für dich tatsächlich eine Idee zu sagen, ich weiß nicht, ob man es dann Waffengleichheit nennen will oder so, aber wäre das für dich tatsächlich was, wo du sagen würdest, das wäre gut, wenn es das geben würde?
Ich glaube, es wäre, es ist halt schwierig. Ich wünsche mir da nicht, dass wir auch Männer haben, die für 30 Euro auf dem Strich stehen müssen. Ich glaube ohnehin, dass das deutlich weniger Männer machen würden, dass auch dieses Gefühl der hingenommenen Unterwerfung einfach verbreiteter ist bei Frauen, also nicht bei allen Frauen, aber dass bestimmte Frauen auch in solchen Verhältnissen aufwachsen und das gar nicht als...
Du beschreibst das an einer Stelle auch, das glaube ich, ich weiß gar nicht genau, wo das, in welchem Etablissement das ist, aber da sagt eine Frau so sinngemäß oder mit zwei, mit denen du dich unterhältst, die sagen so, das ist ein guter Mann und ein guter Mann ist, wenn der eine Frau nicht geschlagen hat.
Genau,
das ist ja
genau.
Sozusagen der, wenn man es mal Minimalkonsens nennen will.
Ja.
Aber das ist natürlich ein sehr, sowohl ein schlimmes Frauen- als auch ein schlimmes Männerbild.
Ja, ja, genau. Und also von daher glaube ich nicht, dass es die Lösung ist. Aber das war eher so meine Anfangsidee. Und ich glaube eigentlich schon, dass es ein bisschen ungerecht ist, darin sind aber auch nicht nur die Männer schuld, sondern genauso die Frauen, dass man diesen leichten, käuflichen Zugang zu Sex den Männern zugesteht oder die Männer sich selbst das zugestehen, ob sie es machen oder nicht und ob es verschämt ist oder nicht, dann sei mal dahingestellt. Aber es ist einfach, was weiß ich, wenn man Proust liest, findet man es. Wenn man Ulbeck liest, findet man es natürlich auch, das ist klar. Oder erwartet man es ja auch. Und bei Frauen ist es, die müssen sozusagen, eben dann doch wieder den Prinz auf dem weißen Pferd sich wünschen. Und die dürfen nicht einfach sagen, so, mir ist eigentlich scheißegal, mit wem heute, aber ich habe einfach Lust und ich will jetzt irgendwie Spaß haben. Klar gibt es das auch über Tinder und so weiter. Aber trotzdem
ist das in der Dimensionierung nochmal eine andere Nummer.
Genau, genau. Und es ist eben auch, nicht jeder Mann ist wahnsinnig attraktiv und nicht jede Frau ist wahnsinnig attraktiv. Und bei sowas wie Tinder oder einfach an der Bar rumstehen, haben schon die Leute mehr Chancen, die ein bisschen attraktiver sind und nicht so auf den Mund gefallen.
Aber vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Also warum brauchen wir sozusagen den ständigen Zugang zu Sex und Sexualität und Lustbefriedigung? Also man kann ja auch hergehen und sagen, mein Gott, damit ein bisschen dezenter wieder umgehen oder weniger verfügbar machen, ist jetzt gesellschaftlich auch kein Drama.
Ja, weniger wäre Gesellschaft, nein, ist es eben doch diese Frage, ob es so diese Oversex and Underfucked Gesellschaft ist, also ob wir wirklich alle so wahnsinnig viel Zugang zu Sex haben. Und ich glaube, es geht erstmal darum, dass man einen mutigen Zugang, also mutig meine ich in dem Sinne, sich selbstgerecht, einen selbstgerechten, nicht selbstgerecht, sondern einen Zugang,
sich selbstgerecht werdenden Zugang. Exakt, genau.
findet und mit ganz viel, was man so in seinem Kopf angestapelt hat an Vorurteilen oder Tugendhaften oder was auch immer, dass man damit mal aufräumt, sondern wirklich schaut, was man selbst sich wünscht und was man selbst will. Zum anderen ist es aber, ist ja nicht gerecht aufgeteilt. Es gibt einfach Leute, die Zugang haben und ständig, weil sie entweder dauernd ins Bordell gehen oder wahnsinnig attraktiv sind oder Schürzenjäger oder was weiß ich. Es gibt aber genauso Frauen, die sind, oder Männer, die sind seit 10, 15 Jahren Singles, die können sich in eine Bar stellen und die spricht auch nach 8 Stunden keiner an. Dann ist es schon, finde ich, ein bisschen ungerecht, dass der Mann im Zweifelsfall sagen kann, okay, naja, aber vielleicht wünsche es mir eigentlich doch und dann nehme ich mal diesen Ausweg. Oder was ich ja auch, und die Frau kann es eben nicht, oder was ich in der Recherche auch, also Gespräche geführt habe, dass einfach Beziehungen, die seit 20 Jahren bestehen, seit 10 Jahren ohne Sex ablaufen, da ist es so, dass der Mann für sich ganz klar sagt, ohne Sex geht's für mich nicht. Und meine Frau hat kein Interesse an Sex. Das ist so ein Vorurteil oder so eine schnelle Zuordnung. Vielleicht hat sie ja einfach keine Lust auf Sex mit ihm. Könnte ja auch sein,
dass sie nur was anderes haben möchte. Aber da erzählst du, glaube ich, auch eine Stelle ist das, wo du jemanden hinterher triffst, der gerade irgendwie, glaube ich, aus dem Bordell kommt oder so. Und der ganz stolz beim Kaffee danach irgendwie seine Familienfotos zeigt. Und das ist erstmal für den kein Widerspruch.
Genau. Und ich fand es, also ja, es ist, er versucht seine Beziehung damit, soweit es geht, zu retten. Und er sagt auch ganz klar, dass er offensichtlich diese Frau liebt. Aber es ist
die Frage
für ihn,
ist ja nochmal, weiß sie es und wie würde sie darauf reagieren, falls sie es bislang nicht weiß?
Das,
ne?
Zum einen. Und zum anderen ist es einfach offensichtlich für ihn so selbstverständlich, dass er als Mann Sex braucht und dass sie das ja offensichtlich seit 10 Jahren nicht braucht. Und da würde ich dann als Frau schon fragen, ist es wirklich so? Bin ich jetzt die einzige Frau auf der Welt, die 10 Jahre ohne Sex irgendwie doof fände? Oder findet diese Freundin von ihm es vielleicht auch nicht so ganz erfüllend, dass da seit 10 Jahren nichts mehr los ist?
Hast du auch mit männlichen Prostituierten oder mit Callboys oder so gesprochen oder ganz bewusst gesagt, weil es einfach mehr eine weibliche Frage ist, gehe ich dem eher mal nach?
Ich bin auf jeden Fall mehr dieser Frauensache nachgegangen. Ich habe es zwischenzeitlich überlegt, aber mir schien das, wenn ich jetzt ein ganzes Kapitel zu Callboys reinbringe, ist es ein totales Ungleichgewicht, weil es so ein minimaler Anteil ist. Und das wird mir immer wieder dann entgegnet. Ja, aber es gibt ja Callboys. Ja, gibt es. Es gibt irgendwie 3 in ganz Deutschland, mehr oder weniger. Nein, es ist natürlich übertrieben.
Alle in Berlin.
Es gibt auch 2 davon sind in Frankfurt. Aber es ist tatsächlich, es ist minimal. Und ich finde, auch wenn man sich einfach anschaut, wie es inszeniert wird, das ist ja nicht nur, wie diese Escort-Seiten aufgebaut sind, aber es ist auch das, was wir in Filmen sehen. Und wenn ich mir überlege oder wenn ich mich daran erinnere, wie ich Frauen, die Callboys bestellt haben, in Filmen dargestellt sehe, dann waren das wirklich schlimme, bösartige, abgehalfterte, frustrierte Frauen.
Das ist eine moralische Botschaft dahinter.
Exakt. Während irgendwie Richard Gere ganz süß aussah, als er da irgendwie über den Straßenstrich
auch ganz hilflos
ist.
Der brauchte eigentlich jemanden, dem das dann initiationsmäßig.
Der wollte ja eigentlich nur reden und so und wollte Halt im Leben und hat ihr dann Halt gegeben und so und hab dann am Ende irgendwie diese Rosen da gekauft. Naja, also es ist jedenfalls eine ganz andere Art, wie das inszeniert wird. Und deswegen hätte ich es falsch gefunden, jetzt ein komplettes Kapitel zu Callboys zu machen, weil es so
nicht
so,
die Verhältnismäßigkeit abbildet.
Genau, weil es einfach dann so wirkt, als ob, ja, gibt's ja für Frauen, gibt's ja. Ja, aber wie gesagt.
Was hast du über dich gelernt in dem guten Jahr?
Dass ich Grenzen habe. Dass ich auch ehrlich gesagt ganz froh bin, dass ich diese Grenzen habe.
Im Sinne von, was du mitmachst, was dir Lust macht? Oder wie meinst du das? Oder was du aushältst?
Was sowohl als auch. Also was ich aushalte, was mir Lust bereitet, was mir definitiv keine Lust mehr bereitet. Und ja, wie ich mit Menschen umgehe und wie vorsichtig man teilweise mit diesen Themen auch sein muss. Das hat jetzt gar nicht so, das hat nicht nur was mit mir zu tun, sondern auch mit meinem Umfeld. Das habe ich ja auch ganz neu kennengelernt, irgendwie, zumindest in dem Bereich wirklich nochmal anders kennengelernt. Auch wenn man ja sonst heutzutage nicht gerade selten über Sex spricht, aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn man so ganz konkret mit solchen Orten, mit dieser Art von Sexualität konfrontiert wird. Und das fand ich sehr erstaunlich, wie viel wir ständig davon reden und dauernd davon beschallt werden und es doch so wahnsinnig viele Unsicherheiten gibt und so wahnsinnig viele Verklemmtheiten und Ängste und man dann aber auch nicht zu den Ängsten stehen darf offensichtlich. Ängste sind ja erstmal nichts Schlimmes, aber wenn man die dann wiederum verheimlichen muss.
Nein, dann kann ein Problem auch sein.
Genau. Ja.
Hast du irgendwie für dich nochmal geguckt, das zu verarbeiten im Nachhinein? Weil ich fand ein paar krasse Begegnungen jetzt Richtung Straßenstrich, Drogenstrich, die waren ja doch, fand ich zumindest auch beim Lesen, relativ krass. Gab es da nochmal Bedarf, das irgendwie für dich zu verarbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja zwischendurch auch mal für eine Woche ins Kloster gegangen, weil ich wirklich dachte, ich muss jetzt da mal ganz runterkommen und nicht einfach nur runterkommen, dass ich zu Hause bleibe, sondern so das ganz totale Gegenmodell einfach mal erlebe. Und es hat eine Zeit gedauert. Ich habe viele Gespräche geführt, auch mit Freunden und so und Freundinnen. Musste erstmal sacken. Und ich glaube, das war so eine allmähliche Annäherung an so meine alte, vertraute Realität, aber die eine neue Realität geworden ist. Also ich glaube, dass ich schon auf vieles anders blicke und auch im Privaten natürlich einiges anders sehe.
Hast du ein Beispiel mal dafür?
Ich glaube, ich bin vorsichtiger mit so großen Sprüchen. Ich bin in gewisser Weise verständnisvoller für die wahnsinnig unterschiedlichen Arten, wie Menschen mit Sex umgehen. Nicht, dass ich das vorher irgendwie nicht war, aber
das erlebt zu haben, ist wahrscheinlich nochmal, macht es nochmal vertiefender, die Erkenntnis.
Es wird einem auf jeden Fall viel, viel klarer. Und wie wahnsinnig wichtig es ist, die eigenen Grenzen zu kennen. Und man kennt sie so oft nicht. Also weil man natürlich, woher soll man auch wissen, wo die Grenzen sind, wenn man bestimmte Sachen nicht ausprobiert hat oder wirklich noch nicht im Kopf durchgespielt hat. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, und sich da nicht irgendwie abhängig zu machen oder reinreden zu lassen. Weil es ist ja einfach nicht nur, willst du dein Frühstücksbrot mit Himbeer- oder Kirschmarmelade, sondern es ist wirklich etwas, was so tief greift und uns so sehr im Innersten berührt, dass da sehr viel schieflaufen kann.
Sagt Nora Bosson. Hat das Buch geschrieben, Rotlicht, erscheint am 20. Februar im Hansa Verlag. War heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.